Das heute ist eine ganz besondere Episode. Ich spreche mit einem freiberuflichen Unternehmer, der nach Jahren des internationalen Erfolgs einen unfassbar harten Schlag im Leben erhalten hat. Was aber wirklich inspirierend ist, wie er es geschafft hat, unter den widrigsten Bedingungen wieder aufzustehen und heute noch erfolgreicher ist, trotz der Einschränkungen, die er hat. Willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für Freiberufler und Solopreneure. On air seit 2014. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Unternehmer, Investor und Bestsellerautor. Ich zeige dir Strategien, Tipps und Impulse, wie du rauskommst aus dem goldenen Zeit gegen Geldhamsterrad, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten, sodass du mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Ich bin jetzt bald seit 13 Jahren als Podcaster da draußen im Netz unterwegs und ich habe mehrere Podcasts aufgebaut und lange auch gesendet und einen auch verkauft. Aber ich muss sagen, diese eine Episode heute hier liegt mir sehr am Herzen. Denn ich habe heute hier einen sehr inspirierenden Interviewgast, einen Unternehmer, der es geschafft hat, nach einer tödlichen Diagnose wieder zurückzukommen und seinen freiberuflichen Business noch erfolgreicher im Netz aufzubauen. Und falls sich das Interview manchmal etwas eigentümlich anhört, er sitzt an einer Atemmaschine. Also nicht wundern, wenn es sich mal was komisch anhört. Und so darf ich heute einen ganz besonderen Unternehmer hier im Podcast begrüßen. Er ist weltweit unter den absoluten Top-Trainern für die Programmiersprache C++. Er war lange auf internationalen Bühnen als Speaker unterwegs. Er hat aus seiner freiberuflichen Dienstleistung ein Product as Service gemacht, mit dem er heute von Stuttgart aus die ganze Welt bespielen kann. Und so freue ich mich heute hier im Podcast zu haben, Rainer Grimm. Hallo Rainer.
Hallo Mike, ich freue mich total hier zu sein.
Ich finde es total spannend, was du für eine freiberufliche unternehmerische Reise über die Jahre gemacht hast. Und das ist auch so der Grund, warum ich dich gerne hier mit in den Podcast nehmen möchte, weil sie uns so viel Input, aber auch so viel positiven Impuls geben kann, dass ich es einfach super, super spannend finde, mit dir darüber zu reden und einfach mal so einen Einstieg zu fassen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast, damals selbstständig zu machen?
Gut, das ist eine gute Frage, die kann ich gar nicht mit einem Satz beantworten. Also im Endeffekt war der letzte Grund Frustration über meinen Arbeitgeber. Aber der tiefere Grund war eigentlich, dass ich immer was verwirklichen wollte. Dass ich meiner ersten Firma eine Fortbildungsrunde initiiert habe und dann auch Peitschulung gehalten habe. Dass ich das auch bei meinem zweiten Arbeitgeber gemacht habe. Und wie gesagt, der zweite Arbeitgeber war, ich will ein bisschen positiver sein, sehr konservativ. War halt auf der Alp. Und dementsprechend bin ich da nicht besonders glücklich geworden. Und dann war ich extrem frustriert. Und genau zu dem Zeitpunkt kamen zwei Angebote für Schulungen rein. Ich hatte dann auch noch Angebote für größere Firmen in London, aber meine Tochter wollte nicht umziehen. Und so habe ich dann schrittfrei Selbstständigkeit gemacht und habe mir gedacht, ich muss in einem Jahr so viel verdienen, um meine Familie ernähren zu können. Ich habe immerhin zwei Kinder, die studieren. Also. Ja, und ich habe es nie bereut. Also ich finde mich immer noch als ein Glückspilz.
Ich finde es spannend, weil wir kennen uns ja schon länger. Du warst ja auch Member in der PSM und hast ja dein Product as Service gebaut. Und gerade diese Reise, diesen Schritt zu sagen, weißt du was, ich habe keine Lust mehr. Also das, was ich mache, ich liebe meine Profession. Ja, aber auf der anderen Seite in einem Kontext, also in einer Anstellung zu sein, wo man sagt, boah, ich will das nicht mehr, hat ja bei dir damals vor Jahren dazu geführt, dass du diesen Schritt gemacht hast. Und jetzt weiß ich ja auch, du bist ja international sehr erfolgreich geworden. Ne? Mehrere Bücher zum Fachthema C++ Programmiersprache geschrieben, die auch weltweit erfolgreich sind. Und warst dann auch sehr schnell auch international als Speaker auf der Bühne. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal einen Mentoring-Call hast, da wusste ich, da bist du irgendwo in Texas gerade unterwegs gewesen. Also es sind so Dinge, die sich dann entwickeln haben. Aber was sich entwickelt hat, war damals das klassische Modell. Du hast Trainings gegeben auf Zeitbasis, du hast Speaking-Gigs gegeben. Wie war diese Zeit für dich, als du erstmal gestartet hast und dann langsam dein Geschäft aufgebaut hast?
Unwahrscheinlich spannend und auch unwahrscheinlich, ja, einfach spannend. Das ist einfach wunderschön, weltweit rumzukommen, auf Konferenzen zu sprechen, die großen Leute kennenzulernen. Das war halt also immer jeden Tag ein neues Flaschgefühl. Beispiel in Berlin kam jemand mit dem Aufzug auf mich zu und hat zu mir gesagt, by the way, I'm Bjarne. Einfach die ganzen Leute zu kennen, die man nur aus Büchern kennt, die man früher bewundert hat. Das war so ein Zeiteneffekt. Bei den Schulungen hatte ich ein bisschen ein Problem. Ich war zu erfolgreich. Ich konnte die Schulung gar nicht mehr halten. Dann habe ich Schulungen dann anders delegiert, weil ich nicht die amerikanische Philosophie verfolge. Die sagt, wenn du ausgebucht bist, verdopple deinen Preis. Das habe ich nicht gemacht, weil mir ging es extrem gut. Ja, und so ging das halt die Jahre weiter. mir hat es total gefreut, dass ich ein weltweites Freundesnetz habe, das mir übrigens jetzt wahnsinnig hilft. Ich kriege so viele freundliche E-Mails, das ist wunderschön.
Das heißt, du hast einen klassischen, ich sag mal, Trainer-Speaker-Business, sage ich jetzt mal, so grob aufgebaut, klar, super spezialisiert in einer Nische, Programmiersprache C++, dann aber auch eben nochmal das nochmal weiter spezialisiert in dem Bereich Embedded Systems, also eingebettet Mikrocontroller-basierte Programmierung. Also, das heißt, du warst im Grunde in einem klassischen Modell unterwegs, das hat dir sehr viel Spaß gemacht, du hast ein Netzwerk aufgebaut, du hast halt auch darüber ein Geschäft aufgebaut, deine Bücher sind sehr erfolgreich geworden und so weiter. Und dann kam ja irgendwann der Moment, und das war der Moment, wo wir dann wieder zusammenkamen, wo du sagtest, nee, das muss anders. Und da haben wir damals, als du dich beworben hast für die PSM, dann auch länger drüber gesprochen. Was ist damals passiert, wo du sagtest, ich bin eigentlich sehr erfolgreich mit meinem Geschäft, mir macht das auch Spaß, hinzu, vielleicht muss da was anders und vielleicht ist ein Product as Service der Weg?
Also um ehrlich zu sein, viele der Sachen, die ich mache, sind, im Englischen sagt man oft das Shelf. Also du machst immer das Gleiche. Und dann war, obwohl mir Spaß macht, war halt irgendwann mal die Idee, wieso machst du eigentlich das, was jeder kann, nicht automatisch? Und das, was nur du speziell kannst, steh ich zur Verfügung. Und das war einfach so die Idee, die habe ich übrigens schon lange verfolgt. Schon 2010, 12. Aber mich hat mein Erfolg erschlagen. Und da habe ich mir einfach die Zeit genommen und habe nebenzu ein Product-Service aufgebaut. Dank dir, ja.
Genau. Und da wird, also, damit die Hörerinnen und Hörer das volle Bild haben, im Grunde, was ich spannend fand, was ich da noch gesehen habe und wie du es auch aufgebaut hast, im Grunde bist du hingegangen, hast gesagt, ich bin weg von diesen, ich mache hier ein Training, ich mache da ein Training, meistens vor Ort. Wenn ich durch meinen Erfolg das nicht alleine schaffe, habe ich irgendwelche anderen Trainer, die hoffentlich genauso gut das performen, wie ich es mache. Hinzu, Product as Service, das ist der erste Punkt. Aber du hast etwas gemacht, was ich damals in der PSM noch gar nicht so häufig gesehen habe und ist sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden, was du gemacht hast. Du hast ein Product as Service in das Mentoring-Modell gepackt. Das heißt, du hast jetzt bis weg von dem klassischen Trainingsgeschäft gegangen, hinzu, ich begleite euch über 9 Monate in einem ganz klar standardisierten, definierten, systematisierten Ablauf. Ich sage immer Busreise oder ne, Sternekochrezept ist es ja. Ne? Aber ich weiß, wenn ich euch über diese Zeit begleite, dann hat das für mich vom Geschäftsmodell einen Riesenvorteil. Natürlich, klar, wir als Unternehmer haben da ja natürlich auch gewisse Wünsche, aber auch für deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und da habe ich letztens, ich weiß gar nicht, 2, 3 Wochen her, da hast du einen so einen wunderschönen Post geschrieben, warum du heute dieses Mentoring-Modell so unfassbar favorisierst im Vergleich zu dem, was du ja damals sehr, sehr erfolgreich ja schon hattest, das klassische Trainingsmodell.
Also, lass mir ein bisschen was erzählen. Erstens, mein Programm ist 30 bzw. 16 Wochen lang, also ein bisschen kürzer. Und was ich vorbereitet habe aus der Konserve, ist das Standardwissen. Da gibt es aber mein Mentoring, und das ist ganz wichtig, immer noch eine Q&A, einmal pro Woche. Und da fragt mich die Teilnehmer Fragen, die sie zum Beispiel in meinem Forum gestellt haben oder die sie sonst gerade fragen wollen. Und das ist ein unwahrscheinlicher Mehrwert. Weil das sind genau die Diskussionen, die ich in Schulung nicht machen kann, aus Zeitmangel. Das heißt, mein Mentoring ist im Endeffekt auch vom Zeitumfang her 2-3 Mal so lang, wenn du die ganzen Wochen zusammenrechnest. Und das hat einen wahnsinnig weiteren Vorteil, dass du jedes Topic 3-mal behandeln kannst, auf verschiedenen Perspektiven. Und damit sitzt es viel tiefer. Das kann mir der klassischen Schulung nie erlauben. Und ich habe noch einen Hintergedanken gehabt. Wir haben in Deutschland, aber auch im Ausland, ein riesen Verlangen nach C++-Schulungen, guten, die wir gar nicht alle abbilden können. Ich habe schon Anfragen gehabt, wo ich 3000 Leute schulen sollte. Wie sollte es gehen? Das Schöne bei Mentoring ist, das ist fast beliebig skalierbar. Das heißt, da könnte ich viel mehr Leute gleichzeitig besser machen, wie bei der klassischen Schulung. Ich habe zwar beim Mentoring in Anführungszeichen nur 50 Leute drin, aber ich könnte ohne weiteres an die 10-fache Menge an Teilnehmern haben. Warum? Da mache ich einfach neue Q&As auf. Weil die meiste Zeit bin ich ja nicht damit beschäftigt. Das ist das Zeug, was ich aus der Dose habe. Was genau der Inhalt ist meiner Schulung übrigens. Ich habe nur meine Schulung und meine Bücher sozusagen verarbeitet.
Und ich finde diese Idee, wie du das aufgebaut hast, eben dieses, ich nehme mein Wissen, ich paketiere es so, dass es konsumierbar ist. Ich definiere aber auch diese Roadmap. Ne? Wie sehe ich dich, Teilnehmer, der jetzt gerade einsteigt in das Thema C++, vielleicht ein bisschen Vorwissen hat, aber jetzt mit deiner Hilfe das hochgradig auf einem fortgeschrittenen Level bringt. Wie aus deiner Erfahrung, mit deiner Expertise und deinem langen Background muss die Reise denn sein, dass er, ne, je nachdem wie lange es ist, du hattest ja gesagt, ne, also ich habe damals 9 Monate beim ersten im Kopf, ne, dass er nach 9 Monaten genau an dem Punkt da ankommt.
Ja, ja.
Ja?
Und dadurch, dass du das so strukturiert hast, hast du jetzt die Möglichkeit, dich rauszuziehen und auf das zu konzentrieren, was jetzt der Mehrwert ist, den du vorher ja im Training gar nicht bieten konntest. Weil den Inhalt zu transferieren in den Kopf deiner Teilnehmer, das ist ja das eine, dass es dann aber auch in die Umsetzung geht und sie es auch vertiefen, das ist ja das zweite und dann kommen ja auch vor allem die Fragen. Ich kann mich noch super gut dran erinnern, als ich 2000 als junger Softwareingenieur bin ich auf eine Microcontroller-Schulung nach München geschickt worden, 3 Tage, total intensiv, ich habe wahnsinnig mitgenommen, ich bin da rausgegangen, habe richtig tief Ahnung gehabt von diesem Microcontroller. Glaub mir, als ich es dann brauchte, 5 Monate später das Wissen, war es alles weg. Und ich hatte auch keinen, den ich mehr fragen konnte.
Genau das ist auch die Erfahrung, die ich habe. Nach der Schulung pumpen die Leute so mit Wissen voll, die sind erstmal erschlagen und ein paar Tage später verliert sie die Hälfte mindestens wieder. Und das kommt daher, wenn man jedes Thema nur einmal behandelt. Wenn man sich keine Zeit zum Verdauen gibt. Und die Idee von mir war natürlich auch mit dem Mentoring, dass man sich nur 3 Stunden wöchentlich mit mir beschäftigen muss. Das geht also neben einem normalen Arbeitstag. Weil du kannst dir vorstellen, was passieren würde, wenn du zur größten Firma kommst, sagst, ich mache alle ihre Entwickler besser, ihr müsst sie nur 2 Wochen haben. Dich werden sie wieder rausschmeißen. Und aus dem Grund muss das neben der Arbeitszeit passieren. Und es muss langfristig Modell sein, das neben der Arbeitszeit etabliert ist. Leider ist unsere Arbeitswelt in vielen Bereichen noch nicht so weit. Die denken wieder klassisch.
Ja, das ist leider so. Jetzt hast du aber auch einen Schritt gemacht und das kam aus deiner Vergangenheit, weil du ja vorher auch international schon so erfolgreich warst. Du hast das Ganze ja jetzt komplett immer schon von Anfang an auf Englisch angeboten. Das heißt, bei dir gibt's ja die Möglichkeit, dass du dazukommst als Teil eines Entwicklerteams, ne? Also eine Firma in Deutschland bucht für, ich sag mal, 10 Leute dein Mentoring, die 9 Monate. Das ist die eine Variante, die funktioniert. Aber wir haben ja auch lange darüber diskutiert, ich kann mich auch gut daran erinnern. Es gibt ja außerhalb von Deutschland ein ganz anderes Grundverständnis von Weiterbildung. Ja? Während in Deutschland oft das Verständnis ist, mein Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass ich mich weiterbilde und hat das auch gefälligst zu bezahlen. Gibt es international ein anderes Setting. Da sind die Leute bedacht darauf, dass sie selber in ihre Weiterbildung investieren. Das heißt, du kannst ja durchaus auch von außen andere mitnehmen, weil du es ja eben halt auch auf Englisch machst. Wie ist da so deine Erfahrung gewesen, dieser Mix aus, ja fast schon kulturell, sprachlich sprechen sie alle Englisch?
Also erstens mal sage ich, wer in unserem Bereich arbeitet, der muss sich mit Englisch beschäftigen. Die Fachliteratur ist Englisch. Um dir ein Beispiel zu geben. Ich hatte Diskussion mit dem Buchverleger zu meinem Buch, meinem neuesten und eines meiner Freunde. Und der hat gesagt, sie würden es gerne auflegen, aber es übersetzt nicht mehr in Deutsch. Da gibt es keinen Markt mehr dafür. Also der Zug ist abgefahren, wir müssen Englisch können. Das Zweite, was ich sagen wollte, war, das ist eine ganz lustige Erfahrung. Deutsche haben 2 Gesetze im Kopf. Sie zahlen nicht für ihre Gesundheit und nicht für ihre Fortbildung. Das muss vom Staat kommen. Die einzigen deutschen Teilnehmer, die ich habe, sind Leute, die aus dem Ausland gekommen sind. Die zahlen wieder dafür. Und natürlich habe ich sehr viele internationale Teilnehmer. Ich habe Teilnehmer in jedem Kontinent. Australien, Südamerika, überall. Und das ist fast die größte Herausforderung von der Q&A. Welche Zeitzone nimmst du? Durch das habe ich 2 Q&As. Einmal hatte ich eine, das war total lustig. Da habe ich gedacht, am Abend kommt der Richard vorbei. An der Früh habe ich erst gedacht, kommt er vorbei. Weil ich eine Q&A in der Früh habe, 9, und eine am Abend um 9. Da habe ich gedacht, der Früh, oh, der kommt ja gar nicht. Dann kam er Samstag, Freitagabend vorbei. Bei ihm war es Samstag früh. Also so viel zur Zeitzone. Das ist wirklich die größte Herausforderung. Und aus dem Grund musst du eigentlich alles 2-mal anbieten. Weil im Endeffekt habe ich zwischen Amerika und Australien, glaube ich, 16, 17 Stunden. Aber das sind deine Probleme, die kann man bewältigen.
Ja, definitiv. Und das bringt mich zu einem Punkt und das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung zu. Jetzt hattest du das ja gehabt und ich weiß noch, wir haben uns vor 1,5 Jahren hier bei mir auf meinem Barcamp getroffen und da hast du mir schon gesagt, so, ich muss mal gucken, da passieren gerade Dinge, ich merke, dass da etwas nicht mehr in Ordnung ist. Ich habe auch schon Termine mit dem Arzt und plötzlich kam ja heraus, dass du die Diagnose bekommen hast, ALS.
Ja.
Und also für die vielleicht noch nicht davon gehört haben, das ist das, was der Stephen Hawking hatte. Also sprich, das ist ein, korrigiere mich, Muskelnerven.
Die Nerven gehen kaputt und durch das können die Muskeln nicht mehr angesteuert werden.
Genau, sowas.
Das heißt, du verlierst vollkommen Kontrolle über deinen Körper.
Ja. So, und jetzt warst du plötzlich in der Situation, ne? Noch ging es dir in dem Sinne gut, dass du noch alle Fähigkeiten soweit hattest, aber du merktest, es wird nicht besser, es wird eher immer schrittweise schwieriger. Und wir haben uns zu der Zeit auch unterhalten, jetzt hattest du ja plötzlich etwas von ich bin derjenige, der die Trainings hält. Und wenn ich kein Training halte, dann kommt auch kein Geld rein. Hinzu, ja. Du hast ja jetzt ein Geschäftsmodell, ein System, dieses Mentoring, also sprich ein Membership-Modell, wo ein Product-as-Service über die Roadmap mit drin ist, der im Grunde auch ohne dich funktionieren könnte, beziehungsweise vieles, was drumherum läuft, auch plötzlich andere machen. Ich weiß, da haben wir sehr viel intensiv drüber gesprochen, dass deine Frau involviert, dein Sohn involviert, du natürlich immer noch als die Person ja auch mit deiner Ausstrahlung und Marke und Bekanntheit bist. Wie war das für dich zu wissen, okay, ich habe da ein Geschäftsmodell, das kann im Zweifel auch ohne mich funktionieren?
Das Erste, was ich mir überlegt habe, als ich die Diagnose bekommen habe in Tübingen, ich will so weit wie möglich meine Familie doch ernähren können. Also ganz, ganz, ganz elementar. Dann habe ich überlegt, eigentlich habe ich schon was Großartiges erzeugt beim Mentoring-Programm. Und ich bin der festen Ansicht, dass es ein riesen Mehrwert ist für die Leute, die das brauchen. Und jetzt habe ich überlegt, wie ich weitermachen kann. Jetzt kam aber die glückliche Fügung, dass ein halbes Jahr später mein ALS stagniert hat. Das heißt, ich bin in einem relativ instabilen Zustand. Und dann, sonst, man kann es mir nicht verdenken, habe ich wieder Motivation gekriegt, das richtig weiter durchzuziehen. Und jetzt habe ich zwei weitere Mentoring-Programme aufgestellt in dem halben Jahr. Und jetzt habe ich 6. Und dann sage ich, jetzt habe ich eine ganz gute Abdeckung. Alles, was ein C++-Entwickler richtig und guter wissen sollte. Und damit bin ich jetzt extrem zufrieden. Und jetzt hoffe ich auch, dass es sozusagen die anderen auch erkennen.
Das ist das, was ich so unfassbar genial finde bei dem, was du da draus gemacht hast. Ich meine, so schlimm wie, ich kann es gar nicht nachvollziehen, aber ich kann es spüren.
Und du brauchst das nicht in Worte fassen. Als ich vor 10 Jahren die Diagnose von Stephen Hawking gelesen habe, kam ich gesagt zu mir, das ist die blödeste Krankheit, die du je haben kannst. Und ich nenne sie intern nur Scheißkrankheit. Aber es ändert nichts dran und ich bin jetzt relativ zufrieden, weil ich einen schönen Plan habe für mich.
Und das ist das, wo ich gerne mit dir hin will. Du hast auf der einen Seite ein Geschäftsmodell, was funktioniert, was dich unterstützt, was, wo du noch in deinem jetzigen Konstellation immer noch gut performen kannst. Ich meine, ist ja sensationell, wenn man überlegt, du hast trotz diesen starken Einschränkungen jetzt nochmal 3 weitere Mentoring-Programme dazugestellt, um das Ganze zu vervollständigen. Du kannst selber performen, du kannst selber die Q&A machen. Man könnte jetzt auch überlegen, ob Sterneköche reingehen oder bis hin zu, was ja auch durchaus ein Thema ist, vielleicht ist das einfach auch so ein wertvolles Asset, dass es andere gibt, die sowas gerne haben möchten und du könntest potenziell auch sagen, vielleicht verkaufe ich, so bist verkaufsfähig. Muss nicht, wäre aber. Ich will gerne noch zu einem weiteren Punkt und das ist das, warum ich das so wichtig finde, heute dieses Gespräch mit dir zu führen. Seit du die Diagnose hast, bist du ja unfassbar engagiert auch, das publik zu machen. Du redest ja öffentlich darüber, auf LinkedIn hast du ja regelmäßig deine Posts, aber es gibt etwas, was dir sehr am Herzen liegt und das ist das, wo ich jetzt noch gerne mit dir drüber sprechen wollte, weil ich glaube, das ist unfassbar unterstützenswert. Was schiebst du da an?
Okay, also das Folgende war das. Als ich meine ALS-Diagnose habe, habe ich zu meiner Familie gesagt, stört es euch, wenn ich sie öffentlich machen darf? Weil ich schon gedacht habe, es kann ganz schöner, wie soll ich sagen, Welle geben. Denn dem war es okay, weil die mich kennen und aus dem Grund bin ich öffentlich gegangen. Ich schreibe alle 3 Wochen meinen Zustandsbericht. Was mich wahnsinnig freut ist, dass ich so bekannt bin und dadurch Spendeaktionen triggern kann. Die erste, die ich gemacht habe, war, ich habe meine Bücher von halbem Preis verkauft und das Geld gespendet. Das waren immerhin schon 10.000 Euro.
Wow.
Jetzt bin ich morgen auf der ESE, Embedded Software Engineering Kongress, und die haben sich überlegt, was sie für mich machen können. Da bin ich im Beirat drin und bin natürlich ganz tief verwurzelt. Und die sagen jetzt, jeder, der den Bewertungsbogen abgibt, bekommt 5 Euro. Und da das an die 1.000 Teilnehmer sind, verspricht mir da einiges davon. Und die dritte Aktion, die haben wir für mich selber gestartet, ist, dass vom 1. Dezember bis zum 24., dass die Hälfte der Einnahmen, die ich habe durchs Mentoring, ich direkt spende.
Wow.
Spendet durch an ALS Research. Weil ALS Research, die Forschung rund um ALS, ist furchtbar unterfinanziert. Wird fast nur durch Spenden unterstützt. ALS gilt als die vollkommen unbekannte Krankheit. Obwohl ich jetzt gemerkt habe, dass es viel mehr Leute haben, wie man glaubt. Aber sie geht vollkommen unter. Unsere Forschung ging die ganze Zeit Richtung Krebs. Und aus dem Grund wird es in ALS in der Zukunft auch große Fortschritte geben. Weil langsam verschiebt sich der Fokus. Und das ist mir ganz wichtig. Ich brauche immer Ziele vor Augen, sonst wird es so langweilig.
So kenne ich dich. So warst du schon immer.
Und ich fand es eine ganz gute Entscheidung, kann ich mir auch nur sagen, dass ich von vornherein öffentlich gegangen bin. Das geht so weit, dass mir Angehörige von ALS-Erkrankten E-Mails schreiben und sich bei mir bedanken, dass ich so viel Aufruhr mache. Ich war auch schon in der Zeitung, in der Lokalen, alles Mögliche.
Wahnsinn. Ich finde das so unterstützenswert. Ich finde das so toll, wie du damit umgehst und vor allem, was du daraus machst. Und das ist das, warum ich dich so gerne hier im Podcast eingeladen habe, eben zu sehen, ja, wir sind unternehmerische Geister. Ja, man hat immer diese typischen Fragen. Was macht mein Geschäft? Was ist mein Geschäftsmodell? Wie kann das sich entwickeln? Wie kann das profitabel sein? Und so weiter. Aber Dinge passieren. Und ich meine, dir ist jetzt aber etwas passiert, du hast es ja schön gesagt, das ist eine Scheißkrankheit, ich kann das gut nachvollziehen. Dir ist ja etwas passiert, was jetzt quasi jeden anderen von uns auch komplett rausgenommen hätte. Du hast eine unfassbare Energie, das weiterzutreiben und hast eine wunderbare Basis gehabt, auf der du das machen konntest. Aber das ist ja nun mal eine Diagnose, das ist wirklich ja keim. So.
Ja, klar.
Und deswegen wollte ich dich gern dabei haben, weil du bist für mich so ein leuchtendes Beispiel eines Unternehmers, der trotz dieser unfassbar großen Einschränkungen sein Geschäft weiter treibt, sein Geschäft weiter ausbaut und daraus noch immer was macht und immer noch Ideen hat und immer noch Visionen hat. Und das finde ich sensationell. Und deswegen, wo finden dich die Leute und wo finden wir deine Aktion?
Natürlich findet man mich auf LinkedIn. Du wirst mich da verlinken. Das ist eine ganz gute Stelle. Aber auch meine Mentoring-Page oder auch mein, ach, das haben wir vergessen, ich habe auch einen Blog.
Genau. Und für diejenigen unter euch, die jetzt irgendwie am Autofahren sind, am Joggen sind, mit dem Hund spazieren gehen, ich werde das alles in den Shownotes verlinken, ja, so dass ihr jederzeit die Möglichkeit habt, einfach mal vorbeizuschauen. Sagt einfach gerne beim Rhein auch Hallo. Und
gerne, ja, sehr gerne.
Und ich finde das super unterstützenswert, was der Rainer da anschiebt, auch gerade rund um die ALS-Forschung. In diesem Sinne, Rainer, es war mir eine Freude und eine Ehre, dich heute hier im Podcast haben zu dürfen.
Mir genauso, war sehr schön von dir.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Lifestyle Entrepreneur. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.